Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trauerschatten. Heute mit mir dabei ist Frank Jong. Frank, es ist so schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich.
Diesmal in ausgewechselten Rollen, weil ich vor einiger Zeit ja bei dir im Podcast Halbe Kartoffel dabei sein durfte.
Stimmt.
Das ist, glaube ich, schon sehr lange her. Ich weiß nicht, drei Jahre?
Ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren, seit Covid.
Auf jeden Fall eben schon angerissen. Du bist selbst Podcaster, Journalist, Moderator. Gibt es ja auch sehr viele Workshops zum Thema Podcasts, auch gerade an Schulen, wenn man deine Social-Media-Arbeit verfolgt. Und im Podcast geht es ja auch so sehr viel um Herkunft und was das für eine individuelle Bedeutung hat für die Gästinnen, die du einlädst. Diese Podcast-Aufnahme würde ich gerne starten mit der Frage an dich: Was hat dich traurig gemacht, Frank?
Ja, das ist ja immer eine sehr große Frage am Anfang, die du so stellst. Da kommen dann bestimmte Bilder und bestimmte Gedanken und Gefühle hoch. Also, ich würde sagen, gerade jetzt, ich bin gerade 50 geworden, habe ich ja vielleicht kein Trauergefühl, aber so ein melancholisches, trauriges, sentimentales Gefühl, was so Zeit angeht. Weil ich ja jetzt so wahrscheinlich über den Berg bin, also jetzt Halbzeit wäre quasi optimistisch gedacht. Und damit verbunden natürlich auch irgendwie so der Gedanke, dass was man schon erreicht hat, gemacht hat, geschafft hat und was noch vor einem liegt. Und ich verspüre eine große Traurigkeit, was so das Thema angeht, was wäre, wenn? Und dass ich so ein bisschen, gerade was so meine Herkunft angeht, also meine Eltern kommen aus Korea, habe ich das Gefühl, dass ich viel verpasst habe. Also was auch vor allem auch Sprache angeht, dass ich es irgendwie in so vielen Jahren nicht geschafft habe, sehr gut Koreanisch zu sprechen. Also ich spreche ein bisschen und ich kann lesen, schreiben und auch einigermaßen verstehen, aber irgendwie fühle ich mich damit nicht so ganz wohl. Und irgendwie, ja, da habe ich noch irgendwie was offen, habe ich das Gefühl. Und ja, ich meine, davon abgesehen gibt es natürlich tausend andere Dinge, die einen traurig machen und wo ich auch schon getrauert habe und so, aber das ist das, was jetzt so, würde ich sagen, das mein ganzes Leben lang so mitschwebt, die ganze Zeit.
Vielleicht mal so beginnt, ich weiß gar nicht, ab wann es zu spät ist, nachträglich alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.
Es ist nie zu spät.
Okay, dann in diesem Sinne nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
Ja, danke.
Da sprichst du was an. Ich glaube, das ist so ein Thema. Wenn solche Geburtstage passieren, und ich glaube, also ich bin ja ein bisschen jünger als du, dass das mit dem Alter dann vielleicht eher so ein Thema wird, zu betrachten, was man alles erreicht hat. Also ich glaube, jetzt mal in den Raum gestellt, dass das einige Menschen haben, so dieses Gefühl von, okay, jetzt bin ich irgendwie 30, 40, 50 geworden, was habe ich so erreicht? Und wenn ich auch so medial daran denke, da gibt es ja auch so Listen, die 30 unter 30, die 40 unter 40, die irgendwas Weltbewegendes gemacht haben. Und da wird ja auch, gerade bei so runden Geburtstagen, wird ja dann auch vielleicht von außen auch mit so einem Druck aufgebaut. Aber gerade wenn du das ansprichst, um diesen Bogen zu dem zweiten Part, den du angesprochen hast, dieses Was wäre, wenn? Und ich glaube, das ist mit Menschen, die anders aufwachsen als, ja, sagen wir, die weißen deutschen Biokartoffeln oder sagen wir Menschen, die eben nicht so eine Herkunftsreise mitgemacht haben, dass es für sie ein anderes Gefühl ist, etwas, was sie vielleicht nicht so nachvollziehen können. Aber was du beschrieben hast, das hat so sehr mit mir resoniert, gerade auch was das Thema Sprache angeht. Und ich finde es so spannend, dass Sprache bei dem Thema Herkunft gerade so ein starker Faktor sein kann. Also gerade halt nicht nur, welchen Bezug hat man zu einem Land oder zu einer Kultur oder zu einer bestimmten Menschengruppe? Wie sieht es mit dem Thema Essen aus? Wie sieht es mit dem Thema Kenntnisse in der Politik aus? Literatur, Kunst, wie auch immer. Sondern das ist natürlich immer wieder der Dreh- und Angelpunkt, um Kontakt damit zu haben, ja auch Kontakt zur Sprache zu haben. Und mir geht es da, glaube ich, so sehr ähnlich, dass ich es nicht so gut kann. Und alles, was du beschrieben hast, konnte ich auch so zustimmen. Und ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt. Ist es wie so ein Druck? Oder wie kannst du es beschreiben, dieses nicht das erreicht zu haben, wie jetzt ganz spezifisch in dem Thema Sprache, wie du es dir gerne gewünscht hättest?
Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen so, ich würde es vergleichen, wie viele mit Sport jedes Jahr im Januar, 1. Januar wieder anfangen und denken, ach, letztes Jahr wieder nicht geklappt. Immer nimmt man sich was vor und dieses Jahr wird's aber, jetzt haue ich mir voll den Body rein und jetzt gesund und jetzt ernähre ich mich gut und alles. Und dann macht man es doch wieder nicht. Und man weiß nicht genau, warum eigentlich. Ne? Man weiß, dass es einem gut tut, man weiß, dass es irgendwie für alles gut ist, dass man besser aussieht und so, aber man macht es irgendwie dann doch nicht, weil dann doch irgendwie man zu träge ist oder so. Und bei der Sprache denke ich auch so manchmal, jetzt gerade, wo Korea so in ist seit ein paar Jahren, wo dann irgendwie so 17-jährige weiße deutsche Mädchen irgendwie perfekt Koreanisch sprechen. Und ich denke, wie können die das in anderthalb Jahren lernen und nicht irgendwie in 40, 45 Jahren irgendwie nicht? Und das ist natürlich auch die falsche Denke, das weiß ich ja auch. Also ich kann es ja auch ein bisschen, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich gar nichts kann, aber trotzdem denke ich mir irgendwie, ja, das müsstest du einmal so ein bisschen durchziehen. Oder ich hätte, also das ist oft mein Gedanke, ich hätte nach dem Schulabschluss hätte ich ein Jahr dahin gehen sollen, so wie es meine Eltern auch mir geraten haben. Einfach da Uni machen, im Grunde machst du viel Party und nebenbei lernst die Sprache und die Kultur und lebst da auch mal. Und dann, ja, wäre alles anders gelaufen, in Anführungszeichen. Aber ja gut, ich meine, man kann die Zeit nicht zurückholen und ich habe ja gerade schon gesagt, es ist nie zu spät. Und eigentlich ist das auch der richtige Gedanke. Ich weiß auch noch, wie ich mit, wie alt war ich da, 3. Klasse, 10 oder so, in Fußballverein gegangen bin und da schon gedacht habe, es ist eigentlich zu spät. So dämlich. Oder mit 16 hatte ich es auch, da habe ich dann irgendwie Taekwondo gemacht und habe auch gedacht, das ist eigentlich zu spät. Oder Basketball, das ist eigentlich zu spät. Aber das ist so Quatsch, weil, ja, warum soll man nicht mit 50 noch eine Sprache lernen oder Klavier lernen oder irgendwie Bungee-Jumping springen gehen, wenn man möchte? Also man setzt sich so eigene Grenzen und die Gesellschaft setzt einem auch so Grenzen. Meistens ist es aber man selber. Man denkt dann immer, dass andere irgendwie sagen, nee, du bist zu alt dafür oder das lohnt sich nicht mehr oder was für ein Quatsch. Und vielleicht machen das auch manche, aber im Grunde, ja, es ist ja egal. Also wir haben ja schon gelernt, auch in der Geschichte generell von Gesellschaft, dass viele Sachen machen, von denen Leute dann denken, Quatsch, kannst du nicht, machst du nicht, darfst du nicht. Und dann machen es Leute und dann sagen alle hinterher, oh cool, krass, der ist, keine Ahnung, 78 und fährt Skateboard. Also insofern ist die Message auch immer so ein bisschen, warum nicht jetzt? Ja, auch, also gerade das kann man noch ändern. Ja, mal gucken.
Ich finde, du beschreibst es ganz gut, auch mit diesem so, ja okay, wir haben jetzt irgendwie zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir jetzt schon Ende Mai, bald Juni, das heißt Halbzeit für manche Leute, die sich Jahresvorsätze gemacht haben. Es kann natürlich halt bestimmte Motivationen geben, warum sich Leute dann in einem bestimmten Zeitpunkt dran setzen, etwas Bestimmtes zu machen. Sei es irgendwie Sport, das ist irgendwie zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo die gesagt haben, so, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Vielleicht haben sie es auch Ewigkeiten aufgeschoben. Das mit diesem, ja, ich würde es beschreiben, medialen Hype, so um Korea herum, um was in Korea passiert, K-Drama, K-Pop, hatte ich letztens auch irgendwie so eine, ja, wie so eine Competition-Show zum die besten WahrsagerInnen Koreas, hatte ich mir auch angeguckt. Also es wird ja auch sehr viel gepusht, so zusätzlich geschaut, okay, wie wird das aufgenommen im westlichen Raum? Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass das nochmal irgendwie so einen zusätzlichen Druck aufbauen kann. Und dann, wenn dann Leute ohne direkten familiären Bezug dann auf einmal so antanzen und sagen so, hier, ich kenne mich aus, ich kann das alles. Ich hatte vorhin auch so gefragt, was das halt in einem auslöst, weil eine lange Zeit hatte ich zumindest so ein Druckgefühl, so ja, ich muss das jetzt machen. Vielleicht andersrum als wie du gemeint hast, so jetzt ist eigentlich auch schon zu spät. Vielleicht auch so ein bisschen Scham und ich glaube, das rührt auch so ein bisschen damit einher, was auch entweder Motivation oder halt auch zurückhaltend wirken kann, wie die Unterstützung der eigenen Familie in dem Punkt sein kann. Also gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei dem Thema. Meine Eltern wollten immer, dass ich Polnisch spreche, dass ich Polnisch lerne, zumindest halt, um direkten Austausch mit der restlichen Familie zu ermöglichen. Und irgendwann nach der Grundschulzeit hat es irgendwie damit aufgehört mit diesem Druck. Also es war halt irgendwie so, ja, okay, das reicht jetzt irgendwie so. Also Schreiben habe ich mir auch selber beigebracht. Und irgendwie kamen dann halt nur so komische Kommentare, also wenn es halt nicht gut war. Und vor allem, dass es dann so ein komisches Gefühl war, wenn man mit Leuten außerhalb der Familie Polnisch gesprochen hat. Dass sie einen so direkt so... von wo bist du eigentlich? So, bist du wirklich geboren dort? So, und dass es dann halt sehr stark darauf ankam, so wie deutlich mein Akzent rübergekommen ist. Vielleicht auch deshalb so ein anderes Gefühl. Also ich denke, würden bestimmte Menschen anders damit umgehen, hätte man vielleicht bessere Motivation dazu.
Ja, es ist auf jeden Fall so. Ich meine, wenn jetzt ein blondes deutsches Mädchen koreanische Wörter richtig ausspricht, dann sind natürlich alle KoreanerInnen sind dann begeistert, ne? Also zumindest warst du jetzt, haben die sich auch dran gewöhnt. Aber dann ist es so, wow, crazy. Also, how, wie geht das? Wie ist toll. Und wenn ich natürlich früher gesprochen habe und dann nicht richtig gesprochen habe, dann war da immer so ein Gefühl von, was mit dir los? Oder dann macht man irgendwie einen Fehler, dann heißt es so, bist du unhöflich oder bist du doof? Und ja, in Korea gibt es dann oft auch noch so einen Perfektionsanspruch. Also dann wirst du verbessert, dann heißt es, hey, du musst das sprechen, warum kannst du es nicht richtig? Also sehr direkt mit einem mitgeteilt, so, das war nicht genug, das reicht noch nicht. Und dazu kommt natürlich auch, also das kann man sich heute vielleicht nicht vorstellen, aber früher war natürlich Korea erstens unbekannt in Deutschland und dann auch nicht beliebt. Also das war jetzt nicht so, dass man damit angegeben hat, ja, aber dass man gesagt hat, irgendwie, guck mal hier, ich bin stolz darauf. Wenn ich heute irgendwie 15 wäre und so wäre, wie ich damals aufgewachsen bin, dann wäre es natürlich anders. Heute kennt jeder Kimchi und jeder guckt irgendwelche K-Dramas und jeder kennt Annyeonghaseyo und Hallo und so. Und früher war es einfach nur weird und komisch. Und wo ist Korea nochmal genau? Was ist es genau? So, wieso habt ihr so komische Fischlein im Kühlschrank? Und warum riecht das hier so? Also es war alles weird und ein bisschen komisch. Und ne, dann, wenn dann noch Rassismus dazukommt und so Ching Chang Chong und drei Chinesen im Kontrabass und so, dann ist natürlich als Kind und als Jugendlicher erstmal so der Weg nach draußen, da raus und sagt, nee, damit will ich gar nichts zu tun haben oder ich passe mich an oder ich bin ja eigentlich hier geboren und so, die ganze Nummer. Und naja, dann kommt irgendwann aber halt dieses, okay, ich bin halt aber auch nicht in Deutschland richtig so angenommen, dann versuchst du in das Team zu wechseln, dann bist du halt irgendwie Team Korea, dann sagen die aber so, hey, du kannst ja noch nicht mal die Sprache. dann stehst du da so irgendwie alleine rum, wie bei so einem Sportunterricht und keiner will dich wählen. Du bist so der Letzte, der da so steht. Naja, und so hangelst du dich halt irgendwie durch. Und dann, ja, ich habe dann auch diese Phase gehabt mit Taekwondo lernen, weil alle immer gefragt haben, kannst du Karate, kannst du irgendwas? Dann habe ich gesagt, wenn schon, dann kann ich Taekwondo, weil das koreanisch ist. Und dann habe ich die Sprache nochmal in der Uni versucht zu lernen und auch gelernt. Und dann die erste Reise dahin und so. Also man nähert sich so langsam an. Und jetzt ist es schon so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was mich ausmacht und so. Und gleichzeitig ist in mir der Wunsch. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so dieses, wenn du zum Beispiel Polnisch sprichst oder ich spreche Koreanisch, dass man sich dann manchmal selber nicht so richtig erkennt. Oder man hat dieses Imposter, dass man denkt, man faked jetzt nur so ein bisschen, dass man irgendwie Polnisch ist oder Koreanisch ist. Das ist so, dass man irgendwie so wie so ein Schauspieler, der so Wörter auswendig gelernt hat und dann so ein bisschen so tut, als ob. Und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, sich selber auch zu beobachten. Deswegen fällt es mir manchmal leichter, mit Leuten, die ich nicht kenne, Koreanisch zu sprechen, als zum Beispiel mit meiner eigenen Familie. Das ist total weird. Oder mit Freunden, die dann auch Deutsch sprechen und sagen, naja, wir können auch Koreanisch sprechen. Ja, aber es ist irgendwie ist es komisch. Ja, wie ist das bei dir?
Also ich hatte ähnliche Storys in meiner Grundschulzeit. Obwohl Grundschulzeit eher so gegen Ende, hat er dann mit dem Wechsel auf dem Gymnasium angefangen, weil ich in der Grundschule gab es irgendwie nur ein deutsches Kind. Also wir waren halt, damals hieß es, in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, wo es halt nur Kinder aus aller Welt gab. Und da ist es, glaube ich, noch nicht so aufgefallen mit so diesen Sprüchen, wie du sie gerade beschrieben hattest. Das hat erst tatsächlich dann halt fünfte, sechste Klasse angefangen, halt mit so heute gestohlen, morgen in Polen, solche Sachen. Also ne, dieses Thema, also die Stereotype, die es da halt gibt oder rassistische Zuschreibungen zu Menschen aus Polen und auch die Schwierigkeit, mit Namen umzugehen. Also, ne, wie mein Nachname irgendwie niemand hat hingekriegt. Selbst irgendwie Lehrkräfte, die ich ab der fünften Klasse hatte, bis oben hin, haben es nie hingekriegt, meinen Namen richtig auszusprechen oder sich halt irgendwie mal Gedanken zuzumachen. Ich weiß nicht, ob irgendwie so ein Hype auf Polen das irgendwie besser machen würde. Ich sehe es zumindest auf Instagram immer wieder ein Hype für das Thema Wandern, dass auf einmal jetzt so der Hype da ist, in Polen wandern zu gehen, weil das noch nicht so ein krasser Hype da gewesen ist. Oder halt das Thema Essen, wobei es dann halt auch heißt, so, ne, in Polen ist alles so billig, dann kann man da immer billig Urlaub machen und so sieht es da gerade aus. Wenn du das beschreibst, so dass es mit wem läuft es einfacher zu sprechen, dadurch, dass ich keinen Kontakt mehr zu meiner Familie habe, schon seit einigen Jahren, habe ich dieses Gefühl gar nicht mehr so wirklich. Also es geht irgendwie gleichzeitig einher mit diesem Thema Identität. Also vielleicht nochmal länger ausholen. Früher habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so ich müsste die Sprache lernen, um irgendwie einen besseren Bezug zu haben, um mich da auch so selbst zu finden. Glaube ich, so wie du das beschrieben hast, so welche Fußballmannschaft ist man jetzt? Also wie passt man sich jetzt irgendwie an und wie geht man mit den Fragen um? So, ja, wo kommst du denn her und wie kannst du die Sprache und was gibt's da und was ist das Tolle dran, was dann auf einmal irgendwie gehypt wird? Solange es gehypt wird, ist es dann halt cool. Ansonsten interessiert es niemanden. Und als das Thema halt Identität, also ne, nehme ich mich überhaupt noch wahr als Frau und wie kann ich das überhaupt über die Sprache ausdrücken und dass ich mich dann so eher entfremdet habe von, nicht nur von meiner Familie, als auch von der Sprache, dass ich dann wirklich so gemerkt habe, so ich kann ultra höflich und ultra schüchtern auf Polnisch sein, aber das bin nicht ich. Also ich kann... Ich weiß es nicht, ob es mir dann einfach das Vokabular fehlt, weil ich ab einem bestimmten Niveau aufgehört habe, halt mit Gleichaltrigen Polnisch zu sprechen. Und dann ist es so, okay, vielleicht irgendwie siebte, achte Klasse und auf dem Niveau kann ich Polnisch gut reden. Und dann merkt man es auch mit diesem Unhöflichsein, dass ich das Gefühl habe, ich komme unhöflich rüber, weil mir einfach der Wortschatz fehlt, mich auszudrücken. Das heißt, in polnischen Supermärkten kann ich mich verständigen, ich kann nach Sachen fragen, das kann jenes. Natürlich werde ich da jedes Mal misgendert, aber das ist mir dann halt so egal, weil es dann halt wie so, okay, ich gehe jetzt einmal rein und dann wieder raus und nehme mir das persönlich raus, was ich gerne haben möchte, was mir auch gut tut. Und ich weiß auch, in Polen beschäftigen sich sehr viele oder es ist viel sichtbarer geworden, gerade das Thema Identität, gerade halt wie das Thema Sprache, weil Polnisch ist auch eine sehr gegenderte Sprache. Also es werden ja auch tatsächlich Verben ja nach Geschlecht auch nochmal dekliniert, was das halt schwieriger macht, weil wenn du dann sagst beispielsweise, die Person geht, dann kann es halt Unterschiede machen, ob du dann halt, wie du deklinierst, dass es dann klar ist, ist es ein Mann oder eine Frau. Und es ist dann manchmal halt ein Umdenken, das so neutral wie möglich zu formulieren. Es ist möglich, aber halt, wie es so oft ist in den Köpfen von Menschen. Und ich habe, glaube ich, damit schon viel früher abgeschlossen, dass es halt bestimmte Parts gibt von meiner Herkunft, die einfach hinter mir liegen. Weil ich irgendwie auch all die Versuche, die ich gemacht habe, irgendwie einen Bezug zu finden, und den stärksten Bezug hatte ich zu meiner Familie und dann halt eben zu meiner Herkunft, dass ich das mittlerweile alles so aufgegeben habe und das halt auf so Punkte reduziert habe, die mir so eine positive Nostalgie geben. Also das Thema Essen, das Thema einen so bestimmten polnischen Radiosender, den es noch gibt, der eigentlich so 60er, 70er, 80er Musik spielt und vieles davon auch so italienische Musik, also so typische Sommerhits und sowas. Und ich weiß gar nicht, ob es sowas ist, dass ich einfach dem bewusst nicht mehr Zeit schenken möchte, weil sich mein Leben einfach woanders hin bewegt und ich einfach sage so, okay, that's it. Oder ob es vielleicht nicht doch so einen Teil gibt, der irgendwie mit diesem Was-wäre-wenn-Szenario vielleicht auch so ein bisschen Angst hat vor der Trauer, die kommen würde. Mhm. Und mit dieser Trauer, die diese Was-wäre-wenn-Szenarien und das Durchspielen davon es nicht wettmachen würde, sondern es wäre halt einfach da und es wäre so, ja, was wäre wenn, aber es ist halt ganz anders passiert. Und ich glaube, das ist so bei mir.
Ich meine, dieses Was-wäre-wenn, das kann sich ja jeder zu jeder Zeit immer stellen oder jeder. Gleichzeitig ist es natürlich bei Menschen mit Migrationsgeschichte relativ eindeutig so. Also was wäre, wenn ich in Korea aufgewachsen wäre? Hätte ich also zu 100% weniger Rassismus erlebt, auf jeden Fall. Und die Sprache hätte ich wahrscheinlich auch gelernt. Aber dann fallen natürlich andere Sachen runter, die ich hier hatte, die da nicht gewesen wären. Wäre ich da klargekommen mit Schule und Prügelstrafe? I doubt it, ehrlich gesagt, weil hier hatte ich schon in der koreanischen Schule, die ja sehr soft war, schon Probleme. Ja, ich weiß nicht genau, das ist auch schwierig zu sagen, weil diese Trauer, die dann da manchmal ist, oder diese Traurigkeit, manchmal ja gar nicht unbedingt nur deine eigene ist, ne, sondern von Generationen so übertragen. Gerade im Koreanischen gibt es auch so bestimmte intergenerationale Traumata sozusagen, natürlich Koreakrieg durch Besatzung, durch Armut und durch Trennung des Landes, also was. Also da gibt es auch eine gewisse, sagen wir mal, grundlegende Traurigkeit oder Trauer im Land sozusagen, ne? Oder Melancholie oder so. Und das zu erkennen, dass das manchmal nicht vielleicht deine eigenen Gefühle sind, nur die du jetzt aus deinem Leben irgendwie, aus deinen Erfahrungen irgendwie speist, sondern auch irgendwas, was sozusagen so übertragen wurde, das ist nicht ganz einfach. Und dann ist aber schön, gerade wenn man so Filme guckt, Serien guckt, mit Leuten spricht, dass man irgendwie das Gefühl, ach so, da ist irgendwie was geschichtlich, kulturell da, was ich irgendwie spüre. Ich habe zum Beispiel immer, das ist so, nur am Rande, aber ich weiß noch, als ich so 12, 13, 14 war, da war ich sehr melancholisches oder sentimentales oder sensibles Kind und Jugendlicher. Und dann habe ich so die Musik entdeckt und ich war so voll in so Balladen und so ganz große Gefühle. Ich habe nie so verstanden, warum meine vor allem deutschen Freunde das nicht so gecheckt haben. Also die waren dann nicht so drin. Die haben dann irgendwie so, keine Ahnung, die Ärzte gehört oder Toten Hosen oder dann auch Nirvana, was ja auch so ein grundlegendes Gefühl war, so Grunge. Das habe ich dann zum Beispiel gar nicht gespürt, dieses Depressive, ganz Depressive, so Destruktive, das hatte ich dann nicht, aber ich hatte so eine Sehnsucht nach großen Gefühlen. Und dann habe ich aber andere sozusagen Koreans getroffen, die das auch hatten. Und dann habe ich gemerkt, ach so, vielleicht ist das irgendwie etwas, was, oder andere Migra-Kids so, vielleicht hat das auch irgendwie was Kulturelles. Der Umgang natürlich mit Gefühlen ist in Korea und in Deutschland auch relativ unterschiedlich, würde ich mal sagen. Ja, also das ist so eine Gemengelage, ne, aus verschiedenen Dingen. Und bis du das alles so sortiert hast für dich, das bin jetzt ich, das ist jetzt hier deutsche Kultur, das ist jetzt koreanische Kultur, das ist mein Mix, das ist jetzt meine Erfahrung von irgendwie Ausländer, seine Anführungszeichen, wie es damals hieß. Um das alles irgendwie so langsam mal so hinzulegen, wie so eine Collage und zu sagen, ach so, guck mal hier, jetzt erkenne ich so langsam so Muster und so Ideen, warum ich so bin, wie ich bin. Das ist natürlich einerseits sehr spannend, andererseits manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, weil man dann doch irgendwie merkt, was man alles so zu handeln hat, ne? Und das gilt für jeden jetzt. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich damit zumindest mal auseinandersetzt und so ein paar Sachen erkennt und dann guckt, wie man damit umgeht.
Und wie bist du mit bestimmten Dingen jetzt bei deinem ganz konkreten Beispiel, wie bist du mit bestimmten Punkten umgegangen? Weil du hast ja, ne, bestimmte Sachen versucht, wie halt mit Taekwondo und dann in der Uni mit dem Koreanisch lernen. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Also zum Beispiel eine, und das erzähle ich ganz häufig in meinem Podcast, habe ich das auch schon öfter erzählt, es gibt eine Reise, als ich dann allein in Korea war und so eine, ja, das ist so eine Korean Forever Back to the Roots Reise gemacht habe, als ich als Studierender nach Korea gereist bin, alleine, und dann so eine Fahrt gemacht habe mit anderen Studierenden aus der ganzen Welt, 200, 250 Leute, und wir sind durch das Land gefahren und haben uns Sachen angeguckt, wie so eine Art Klassenfahrt, und es war auch gesponsert vom Staat für uns als zweite Generation, um das Land wieder zu entdecken oder überhaupt kennenzulernen. Und das war eine sehr, sehr schöne Fahrt, weil das natürlich auch mal war, Korea kennenzulernen abseits der Familie. Also sonst verbindest du ja oft das Heimatland deiner Eltern mit deinen Eltern oder mit deiner Familie. Und dann bist du da und siehst Oma, Opa, Tanten, Onkels. Und das ist dein Korea oder das ist dein Land. Aber dann zu sehen, dass da Jugendkultur gibt und es gibt koreanischen Hip-Hop und es gibt irgendwie, in dem Fall war es ja natürlich auch toll zu sehen, dass andere Leute genau wie ich, aber aus anderen Ländern sind, die dieselben Struggles haben. Also ich weiß noch, wie ich dann da saß und gegessen habe und ein bisschen ins Schwitzen kam, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich mit Stäbchen essen und ich bin nicht so super sicher mit Stäbchen, also damals. Nicht, dass das peinlich wird, wenn ich dann irgendwie das fallen lasse und dann höre ich irgendwen sagen so, oh Mann, Stäbchen, shit. Und dann denkt man so, ah ja, okay, hier ist es cool. Und das war irgendwie so ein Aha-Moment und irgendwie so eine, also dass es nicht nur sozusagen Team Deutschland und Team Korea gibt, sondern es gibt auch noch Team zweite Generation. Und das hätte dann auch später zu einem Podcast irgendwie halbe Kartoffel geführt, so auch ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, so, wir denken immer, es gibt nur entweder oder schwarz oder weiß oder links oder rechts, aber es gibt halt auch noch diese Zwischentöne und wir sind so ein Zwischenton. Und ja, natürlich habe ich versucht, das ist, glaube ich, die klassische Story. Erst versucht man so ganz deutsch zu sein, da zugehörig sich zu fühlen. Dann merkt man, man wird abgelehnt. Dann geht man auf die andere Seite, versucht, ja, ich mache jetzt Taekwondo, ich lerne jetzt die Sprache, ich verhalte mich jetzt so, ich sage jetzt immer zu anderen großer Bruder und große Schwester und mache so richtig einen auf Korean. Dann merkt man, na, das ist auch nicht so mein Ding. Und dann irgendwann hat man das Gefühl, ach so, hier ist so zweite Generation, und da fühle ich mich dann irgendwie wohler. Also ich bin nicht halb, sondern ich bin eigentlich beides voll. Oder zumindest habe ich beide Seiten und best of both worlds, ne? So. Ja, und das war, glaube ich, eine wichtige Reise. Und dass man irgendwie auch bei sich bleibt und nicht versucht, anderen zu gefallen. Aber am Ende ist es so, ich glaube, bei allem, und es, ob das jetzt irgendwie Gender ist oder ob das jetzt Herkunft ist oder so, man will ja eigentlich, ich glaube, jeder Mensch will eigentlich nur so gesehen werden für das, was er ist. Also man möchte sich nicht verstellen, man möchte nicht irgendwas faken müssen, damit man gemocht wird, sondern man möchte einfach nur akzeptiert und gemocht werden, so für das, was man dann auch ist. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dass ich das Gefühl habe, ich kann einfach so sein, wie ich bin, mit meinen Schwächen und Stärken, und die Leute mögen mich oder erkennen das an oder akzeptieren oder wertschätzen das. Und man versucht gerade in den jungen Jahren so viel immer irgendwo anzudocken und zu sagen, ah, wenn ich so bin, dann mögen die mich. Und wenn ich so bin, dann mögen die mich. Und wenn ich das bin, dann ist keiner irritiert. Und alle sollen nur sagen, was für ein toller Mensch ich bin und so. Und das klappt dann halt meistens nicht. Und dann fängt es natürlich auch erstmal an, dass man sich selbst irgendwie akzeptieren muss und selbst in Ordnung finden muss oder kann, dass man irgendwie nicht perfekt ist. Also diese eigenen Ansprüche an sich selbst auch runterfährt und sich sagt, ja, das ist nun mal so. Das kann ich gut und das kann ich halt nicht gut. Und da habe ich gut reagiert und da habe ich nicht gut reagiert. Und ja, das ist eine Reise an sich, das so erstmal so für sich klar macht.
Aber vor allem, du hast ja diese Reise ja auch erst im Studium gemacht. Mhm. Das heißt, das ist ja nochmal, gerade wo du beschrieben hattest, wo für dich ja diese Findungsphase begonnen hat, das war ja schon deutlich früher.
Mhm.
Gerade in dieser Phase, wo ich glaube, auch wegen Pubertät und so vielen anderen Sachen, dass man mehr so sich in diesem jugendlichen Alter ja auch irgendwie finden möchte. Also klar, man wird dann irgendwie so selbstständiger, man ist nicht mehr so darauf angewiesen, was die Eltern einem vorgeben. Ich frage mich dann noch tatsächlich, würde es, weil ich glaube, das, was du beschrieben hast, so, ne, dieses Struggle, die ähnlichen Struggle, die du dann bei ganz vielen anderen gesehen hast, als du auf dieser Reise warst, ob das dann tatsächlich in jüngeren Jahren vielleicht auch helfen würde, diese Herausforderung für Jugendliche eben auch mit einer Migrationsgeschichte, das irgendwie einfacher zu machen zu diesen ganzen Sachen, die sie ja handeln, weil, ne, auch du hattest ja auch beschrieben, nicht nur diese Identitätssuche, so wer bin ich, in welchem Team bin ich jetzt dabei bis zu diesem Punkt oder zu der einen Lösung, zu eben leider auch dieses Problem mit dem Alltagsrassismus oder generell mit dem Thema Rassismus, Diskriminierung in sonstiger Weise, was ja auch prägend sein kann für die eigene Identität. Also ich finde das ja auch immer so schwierig, wenn es dann diesen Hype gibt und bestimmte Länder, sei es jetzt hier eben Korea oder andere Länder, dass es da auf einmal irgendwie so eine Art Akzeptanz gibt, weil irgendwie vielleicht kann damit Geld gemacht werden, weil ZuschauerInnen gucken sich das an, Konzerttickets können hier verkauft werden, ganze Stadien können befüllt werden, dies, das, jenes. Dass ich manchmal bei diesem Interesse struggle mit der Frage, ob die Leute auch verstehen, die das konsumieren, was es da darüber hinaus gibt, für eben nicht nur, was da in diesem einen Land passiert, was jetzt vielleicht nicht um die Ecke ist, sondern was mit den Menschen, die tatsächliche Bezüge dazu haben, also eine Herkunftsbezüge, was das für sie auch zusätzlich bedeuten kann. Also ich weiß nicht, ob Fetischisierung das richtige Wort dafür wäre, aber tatsächlich so, ich frage mich, und das sind jetzt so sehr, sehr viele Fragen gerade, weil mit dem Alter kommen viele Sachen dann auf einmal auf oder klären sich, sei es jetzt eben so durch so coole Erfahrungen, durch solche Reisen, die gesponsert werden oder dass man Gespräche führt, dass man Communities findet. Mit dem Zeitalter von Social Media natürlich vielleicht einfacher. Ich frage mich aber auch, was man halt mitgeben könnte für die kommenden Generationen. So ein bisschen, wie man diesen Schmerz vielleicht erleichtern kann oder diese Trauer oder ob es vielleicht etwas ist, was Menschen mit ähnlichen Geschichten wie unseren vielleicht alle irgendwie durchmachen werden.
Naja, ich glaube schon, dass, wenn ich jetzt vergleiche, als ich 15 war oder 16 und so das Leben jetzt sehe von meiner Tochter, die jetzt auch schon 17 ist, dann hat sie schon, glaube ich, den Vorteil, dass wir in so einer globalisierten Welt leben und in Zeiten von Internet und Wissensaustausch und Social Media, wo ich glaube, natürlich haben wir immer noch große Probleme, auch mit Rassismus und mit allen möglichen Diskriminierungsformen, aber es gibt, glaube ich, immer mehr Orte, digital oder analog, wie auch immer, wo sich so Nischen treffen, wo sich Leute, die sich selbst als irgendwie anders definieren oder wo Leute sagen, du bist anders, treffen können. Ja, und was, wo es so Mikrokosmen gibt. Und früher war das halt abgeschnittener. Wenn du in irgendeinem Dorf gewohnt hast, dann hast du vielleicht noch versucht, irgendwie Anschluss an eine Stadt zu finden, damit du in Anführungszeichen deine Leute triffst. Aber heute kannst du ins Internet gehen und du kannst dich theoretisch mit Leuten verbinden, die so sind wie du, die aber, keine Ahnung, in Kuala Lumpur wohnen oder in Seoul oder in Mexico City oder sonst wie und kannst mit denen irgendwie connecten. Das heißt nicht, wie gesagt, dass es kein Übel mehr gibt und kein Schmerz mehr gibt. Es gibt aber sozusagen jetzt auf der anderen Seite, glaube ich, noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich irgendwie zu finden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es viel mehr gibt, was auf einen niederprasselt. Ne? Viel mehr Vergleichsmöglichkeiten. Man vergleicht sich halt vielleicht nicht mehr mit irgendwie Ingo aus dem Fußballverein, sondern mit irgendeinem 7-Jährigen aus China oder aus den USA, die irgendwie schon crazy Skills haben. Und man denkt, das schaffe ich sowieso nicht, ja, wenn ich das jetzt sehe. So, und diese Jagd nach Superlativen und dieses, das kann natürlich auch irgendwie, und Körper, ne, und alles Mögliche, man denkt so, oh Gott, sind alle so schön im Internet und die sind alle so erfolgreich im Internet, so, da komme ich sowieso nie hin. Deswegen ist natürlich auch so das Getöse, der Lärm, den man so hat um einen rum, viel, viel lauter als früher. Also es gibt so zwei Seiten. Aber ich glaube, so das Thema Zugehörigkeit und das Thema Anderssein ist schon viel mehr im Fokus, insofern, dass man das Gefühl hat oder dass man zumindest Wege haben kann, wo man sich nicht so alleine fühlt, sondern man denkt, ah ja, es gibt auch noch andere, die so sind wie ich. Weil das ist, glaube ich, oft natürlich ein Trugschluss, aber auch das, was irgendwie sehr schmerzhaft ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin die Einzige, der Einzige, der das jetzt irgendwie sehr so spürt oder hat. Und ich glaube, so Connection, also Verbindung mit anderen Leuten, ist einfach wichtig. Und ich glaube auch, dass Social Media im Guten wie im Schlechten, aber auch dieses Gefühl von, ich öffne mich jetzt. Also ich habe das Gefühl, die größte Währung bei Social Media ist, sich öffnen und zeigen und Verwundbarkeit. Und natürlich gibt es auch Leute, die zeigen ihr ganzes Leben und dementsprechend sind sie auch verwundbar. Aber es ist irgendwie so ein Erfolgsfaktor geworden. Und das ist einerseits auch ganz schön, zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt hier öffne und sage, dass es mir nicht gut geht, gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, heul nicht rum, aber es gibt auch viele, die sagen, I feel you. Und ja, das kann natürlich auch helfen, irgendwie so ein bisschen so eine Verbindung zu haben oder einen Sinn für Community oder Zugehörigkeit. Gut, aber ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt so intergenerational oder also jetzt so von Generation zu Generation gesprochen, ob das jetzt irgendwie das insgesamt besser ist als früher oder nicht, kann ich jetzt so gesehen gar nicht sagen.
Ich frage mich jetzt auch gerade, ob es tatsächlich so eine Möglichkeit überhaupt gibt, etwas in besser und schlechter einzustufen, weil es ja auch immer so ein Zeitstempel ist, von was jetzt in diesem Augenblick möglich ist für die Person in dem Alter mit den Ressourcen, was ja auch wieder so ins Spekulative geht. So, ne? Hätten wir früher Zugang zum Internet gehabt, wäre es vielleicht besser gewesen. Wäre es das wirklich? Wir wissen es nicht. Und gerade Social Media empfinde ich auch aus meiner Erfahrung, dass es in vielen Teilen großer Benefit sein kann, für verschiedene Communities da einen Zugang zu haben. Vor allem, wenn sich dann auch so Intersektionen treffen. Also nicht nur jetzt in meinem Beispiel Menschen, die hier aufwachsen mit einer polnischen Herkunftsgeschichte, sondern auch dann queere Menschen, mit einer polnischen Herkunftsgeschichte. Um da halt auch wirklich so zu verstehen, okay, wie ist der Struggle ganz spezifisch für jemanden mit meiner Lebensrealität? Und auch da, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, zu sehen, so, ich bin nicht alleine. Also gerade ein konkretes Beispiel, der immer noch starke Katholizismus in Polen und was die Kirche halt zum Thema Queerness sagt, und wie viele halt damit noch strugglen, weil es dann auch so sehr viele junge Menschen gibt, die nicht queer sind und auch sehr stark geprägt sind vom Katholizismus und halt auch eine sehr starke Meinung dagegen haben, die geprägt ist vom katholischen Glauben, und das natürlich so ein Aufwachsen auch erschwert, mit Gleichaltrigen dann eben solche Rückmeldungen zu erhalten. Klar, als Teil von solchen Familien, von solchen Strukturen kann ich mir schon vorstellen, ich meine, du bist die Person von uns beiden, die ein Kind hat, dass man da natürlich Erfahrungen mit weitergeben kann, wie man es halt selber irgendwie gehandelt hat. Aber was ich mich dann auch noch so frage, so, gibt es irgendwas in deinem Weg mit diesem Was wäre wenn und dieser Suche nach dir selber, gibt es dann etwas, was du dir rückblickend wünschst, was du eher gefunden hättest, was du eher entdeckt hättest, was du eher realisiert hättest, was es vielleicht einfacher gemacht hätte?
Also ich weiß gar nicht genau, wann der Punkt kam, aber natürlich im Alter, also jetzt fühle ich mich natürlich viel mehr wohl in meiner Haut. Also ich bin mehr confident, so das, was ich bin und repräsentiere und mache und tue. Und ich erinnere mich aber noch gut an diese Zeiten, wo ich einfach so unsicher war, aber natürlich aus der Unsicherheit heraus irgendwelche Dinge gesagt, gemacht oder getan habe, irgendwie cool sein wollte. Das ist ja der Klassiker in der Pubertät vor allem, dass man das so überspielt. Und jetzt manchmal sehe ich auch so 15, 16-Jährige, meistens auch ehrlicherweise Jungs, die dann so in Gruppen zusammen da hängen und irgendwie lachen und Spaß machen und so. Und ich denke, ich sehe euch allen an, dass dass ihr sozusagen irgendwie so einen Teil von euch verstecken müsst, damit hier das so läuft in der Gruppe. Und zu erkennen, dass das nicht sein muss, sondern dass es irgendwie viel schöner und echter ist, wenn man halt auch irgendwie voll da sein darf und nicht so einen Teil verstecken muss. Und guck mal, ja, lustig, und man lacht und schlägt so ein und man sieht irgendwie, oder ich meine es zu sehen, ist natürlich auch vermessen, aber ich meine mich dann zu erinnern, dass man denkt, ah ja, man spielt sich gegenseitig da irgendwas vor und ist eigentlich irgendwie so zwar in der Gruppe, aber eigentlich ist man irgendwie alleine. Und das ist auch das, was ich irgendwie am liebsten mit Jugendlichen, auch wenn ich so Podcast-Workshops mache oder so, denen mitgebe, so dieses Be You, ne? Also Do You, einfach, dass man irgendwie, egal wie man ist und wer man ist und was man macht, dass das einen Wert hat und dass das irgendwie auch Leute erkennen. Und die Leute, die das erkennen, das sind deine FreundInnen, ja? Das sind Leute, mit denen du dich umgeben sollst. Und die dann sagen, so dann, die kannst du gleich beiseite schieben. Die verstehen es dann auch nicht, womöglich. Aber ja, also man ist natürlich auch so gerade in Rückblick oft immer mit diesem, was wäre wenn und warum habe ich nicht das gemacht und ich hätte da auch vielleicht eher und so. Und gleichzeitig gibt es schon auch eine gewisse Tendenz in mir, die dann auch sagt, ja, aber das meine ich auch mit dem Wohlwollen zu sich selbst sein, dass man auch sagt, nee, ich habe das aber auch gut gemacht. Manche Dinge habe ich einfach gut gemacht. Ich habe noch Freundschaften aus meiner Kindheit und meiner Jugend. Und ich habe damals schon begriffen, dass Freundschaften wichtig sind und habe dafür irgendwie so investiert. Und auch was andere Dinge angeht, Sport angeht oder berufliche Wege, so, ja, okay, da habe ich viel falsch gemacht, aber bei halber Kartoffel denke ich immer, das ist das allererste, was ich denke. Ich bin so froh und erleichtert, dass ich das gemacht habe. Jetzt unabhängig davon, ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht oder was man noch alles hätte besser machen können und so. Aber ich denke einfach so, das hat so mein Leben bereichert. Und ich habe einmal in meinem Leben irgendeine Idee gehabt und es einfach dann gemacht. Ja, wie oft sitzt man da und denkt, ah, oh, man müsste eigentlich und ah, es wäre noch eine gute Idee und ah ja, und dann denkt man, ach nee, aber so viel Arbeit, gar keinen Bock, soll ich mal anders machen. Und dass ich es einfach gemacht habe zum richtigen Zeitpunkt, hat mich einfach so wirklich erleichtert. Gar nicht so sehr, dass ich denke so, oh, ich bin so ein geiler Typ, ich bin jetzt hier so ein Macher, sondern dass ich einfach denke, boah, zum Glück habe ich das irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich es in dem Fall einfach gemacht habe. Aber es hat irgendwie geklappt. Und ich glaube, ja, um es nochmal zu betonen, dass wir, wenn wir so zurückblicken auf unser eigenes Leben und Tun, dass man einfach auch viel, viel wohlwollender mit sich ist. Und ich glaube, die meisten von uns sind das nicht. Die denken oft an die schlechten Sachen oder oft an die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber auch zu sehen, nee, das hast du echt gut gemacht. Kannst dich auch mal auf die Schulter klopfen. Es fällt uns auch ein bisschen schwer. Ist auch ein bisschen eine kulturelle Sache. Ist, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen verpönt. So von wegen, du bist nichts Besseres als die anderen. So stolz sein irgendwie auf seine eigenen Dinge oder irgendwas zeigen, dass man irgendwie was toll gemacht hat. Nee, das ist eher lieber bescheiden bleiben. So. Und ich finde ich auch, bin so auch aufgewachsen. Bin jetzt auch keiner, der groß hinstellt und sagt, ich bin der coolste Typ. Aber mittlerweile traue ich mich schon zu sagen, nee, da weiß ich, das kann ich schon gut. Und ich weiß auch, bestimmte Sachen kann ich auch besser als viele andere. Das muss man ja nicht laut rausposaunen die ganze Zeit, aber man kann es sich selber einfach auch öfter mal sagen. Was hast du denn gut gemacht? Du hast so ein bisschen... Tell me.
Ja, ich habe ja auch einen Podcast gestartet.
Genau.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das machen würde.
Und du glaubst nicht, ich habe viele beraten, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Es gibt so viele, die sagen, ich würde gerne einen Podcast machen und es einfach nicht schaffen und einfach nicht hinkriegen, das zu machen. Einer meiner besten Freunde hat 5 Jahre, 6 Jahre gebraucht. Ich habe ihn so oft belabert. Und jedes Mal, wenn ich ihn belabert habe, hat er gedacht, ja, stimmt, ja, okay, mach ich. Und dann kam wieder irgendwas dazwischen, wie es halt auch so ist. Das Leben kommt dazwischen. Aber trotzdem, also da kann man einfach stolz darauf sein, dass du diesen Podcast gemacht hast hier.
Unter anderem, aber es ging ja diese Folge hauptsächlich um dich.
Leck mich ab. Nein, kannst ja auch noch an anderer Stelle erzählen. Ist ja dein Podcast.
Ich danke dir herzlich, Frank, für das Teilen deiner Eindrücke, für das Mitnehmen durch deine ganz individuelle Reise. Und für deine motivierenden Worte am Ende, es einfach mal zu machen.
Mhm. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht und ja, alles Gute weiterhin.
Danke dir.
Das war Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.